Das ist gar kein Problem. Es gab ja einen expliziten Kommentar, dass sich diese Studie gewünscht wurde und auch auf Arbeit haben wir sie durchaus diskutiert. Das ist Safety and Tolerability of Intrarectal Perfluorodecalin for Enteral Ventilation in a First in Human Trial.
Warum bin ich nicht überrascht?
Publiziert in Cell im Oktober. Das ist tatsächlich ein Journal, was sich eher so mit Zellbiologie beschäftigt. Steht jetzt nicht so auf meiner Abo-Liste, aber egal. Fujii et al. Das ist eine japanische Arbeitsgruppe, was ich ganz spannend finde. Der Erstautor ist Anästhesist. Die haben sich halt gefragt, gibt es Möglichkeiten, die Oxygenierung zu verbessern, ohne die Lunge zu schädigen? Weil
das Dominik, ich möchte nur kurz sagen, dass diese Studie ich vor, also in diesem Podcast, nicht diese Studie, aber eine Studie, die das Ganze beim Tier gemacht hat, in diesem Podcast schon als IG-Nobelpreis vorgestellt habe.
Und deswegen setze ich deine qualitativ hochwertige Arbeit fort. Genau, und wie wir sehen, hat es diese Studie vom Tier zum Mensch geschafft. Das ist nämlich im Prinzip die Phase-1-Studie dazu. Genau, und wir wollen ja besser oxygenieren, ohne die Lunge zu schädigen. Und respirator-assoziierte Lungenschädigung ist ja ein Problem. Und deswegen reden wir über die enterale Ventilation oder wie wir es auf Arbeit liebevoll genannt haben, die Arschbeatmung. Stein des Anstoßes ist Perfluorodecalin. Und das ist eine Chemikalie, die mir so gar nicht bekannt oder bewusst war. Was ist das Besondere da an dieser Flüssigkeit, dass 100 Milliliter dieser Flüssigkeit bis zu 49 Milliliter Sauerstoff liefern können? Und jetzt können wir einmal kurz durchrechnen, wenn wir einen Atemzug von ca. 400 Milliliter nehmen, bei einer FiO2 von 0,21, dann sind wir bei ungefähr 80 Millilitern und bei einer FiO2 von 0,4 sind wir bei 160 Millilitern. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir uns überlegen, wie viel vielleicht in so einen Darm passen könnte. Wie Torben ja gerade schon richtig angemerkt hat, wir sind jetzt in der Phase-1-Studie beim Menschen. Nochmal kurz zu Phase-1-Studien, da geht es gar nicht unbedingt darum, ob das funktioniert oder ob das wirkt, sondern erstmal nur, ist es sicher und wie ist die Verträglichkeit. Was haben sie also gemacht? Single-Center, Open-Label, Non-Controlled. 27 männliche Probanden zwischen 20 und 45 Jahren haben 25 bis 1500 Milliliter Perfluorodecalin, allerdings noch in der nicht oxygenierten Form rektal verabreicht bekommen und dort musste es für 60 Minuten bleiben. Jetzt könntet ihr euch fragen, was ist mit dem Perfluorodecalin passiert? Es war eine Self-Directed Excretion. Die haben es also selber wieder ausgeschieden. Was war das Primary Outcome? Adverse Events bzw. Dose-Limiting Toxicities. Also ist irgendwas passiert, ist irgendwas aufgefallen, warum sie sagen mussten, wir müssen jetzt hier aufhören. Was ist rausgekommen? Es gab milde, selbstlimitierende gastrointestinale Symptome. Das waren Blähungen und leichte Bauchschmerzen. Allerdings nur in der Gruppe,
die bei wachen Leuten gemacht?
Ja, ja, bei wachen jungen Männern. Und das ist aber nur aufgetreten in der letzten Gruppe mit 1500 Millilitern und in der vorletzten Gruppe, die haben irgendwie, jetzt muss ich schwindeln, 1200 Milliliter oder so bekommen. Es gab keine systemischen Konzentrationen von PFD im Blut, also es war quasi unter 0,1 Mikrogramm pro Milliliter. Und paraklinisch gab es auch keinerlei Auffälligkeiten in den gängigen Laborparametern. So, dann können wir das Ganze noch diskutieren. Leider war es nicht oxygeniertes PFD. Wir wissen also noch nicht so genau, wie diese Sauerstoffabgabe funktioniert. Die Studienpopulation ist natürlich sehr stark selektiert, nur junge, gesunde Männer. Und man muss sagen, diese potenzielle Oxygenierung, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist bisher nur am pharmakokinetischen Schweinemodell vorhergesagt. Wir müssten dann also noch weitergehen, aber wir haben ja schon gesehen, erst am Tier, jetzt am Mensch, vielleicht kommt dann irgendwann Phase 2 und vielleicht substituieren wir irgendwann unsere PatientInnen mit rektaler Beatmung.
Die Grundlagen sind geschaffen. Also, ich finde es großartig. Ich hätte nie gedacht, als ich diese Studie, ich würde sagen, vor 2 oder 3 Jahren vorgestellt habe, dass wir so schnell in den Menschenversuch kommen.
Ja, aber, was soll man dazu sagen? Ach, schön.
Entschuldigung, es ist großartig.
Sehr gut.
Das nimmt der Dramatik von der Flüssigkeitsbeatmung bei Abyss einiges.
Ja. Das stimmt. Ob wir dann irgendwann so auch tauchen können.
Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen, Torben. Das wäre doch eine Studie für unsere Studienliste.
Das wäre eine Studie für... Ich tauche ganz gerne, wenn ich ehrlich bin.
Also. Wisst ihr, welche Frage auf Arbeit aufkam? Ist PFD kompatibel mit dem Flexi-Seal?
Ja. Ich durfte gerade feststellen, also tägliche Praxis wegen kompatibel, also so ein bisschen wieder ernster, dass unsere Rückschlagventile nicht geeignet sind für Propofol. Weil sie nicht für Lipid-Emulsionen geeignet sind.
Okay.
Oder was? Zugelassen sind. Also es gibt extra Rückschlagventile, die dafür zugelassen sind. Unsere sind es nicht.
Und wie kamt ihr drauf? Gab es praktisch tatsächlich Probleme damit? Oder hat einer
es gab nie ein praktisches Problem und wir machen es fairerweise seit Jahren so. Aber irgendwer hat dann halt mal nachgeschaut und hat bei der Firma mit dem großen grünen B am Anfang nachgefragt und die haben gesagt, nee, die sind für alles Lipidhaltige nicht zugelassen.
Das ist ja wild.
Weil die eine viel geringere Oberflächenspannung haben. Deshalb läuft ein Propofol-Perfusor, den du abstöpselst und die Leitung auf den Boden legst, läuft ja aus.
Ja.
Und dazu hatten wir schon mal einen Lieblingsfehler.
Das hatten wir schon mal einen Lieblingsfehler, stimmt. Aber trotzdem fand ich spannend. Also, dass das. Und ich meine, jetzt, ob man beim Propofol-Perfusor dann halt das Rückschlagventil braucht, kann man darüber diskutieren, zumindest beim angeschalteten Perfusor. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es macht, muss man sich auch über sowas Gedanken machen.
Kurz zurück zum Thema. Wenn es die Phase 2-Studie gibt, ich verspreche euch, wir stellen sie vor.
Entschuldigung, ganz kurz noch, Paula. Ich wollte sagen, vielen Dank. Da ich morgen wieder früh raus muss und jemand auf Intensiv einlernen, würde ich mich jetzt verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht. Und was ich vergessen habe zu sagen, natürlich verlosen wir auch wieder ein paar von den 101 Rettungsdienstperlen für die, die als erstes die Frage beantworten können, warum 42 meine Lieblingszahl und die Antwort auf alles ist.
Das ist in diesem Podcast gegebenenfalls auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen.
Die ersten, sagen wir, 3 Einsender bekommen ein Buch von Marc zusätzlich mit Aufklebern und Merch-Material von uns.
Wichtig, wie beim letzten Mal, das funktioniert nicht per Instagram, Twitter oder Ähnliches, sondern nur über das Kontaktformular auf der Homepage.
Weil wir dann einen Zeitstempel haben, der nachvollziehbar ist. Sonst kommen wir in Probleme. Danke, Marc, und einen ruhigen Tag morgen. Oder erfolgreiche Einarbeitung oder wie auch immer.
Dankeschön. Und euch viel Spaß und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Dann mache ich mal mit meinen 2 Studien weiter. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diese Studien vorzustellen. Ich war letzte Woche in München auf dem Europäischen Intensivmedizinkongress. Und dann gab es am Ende eine Hot-Topic-Session. Und ich muss sagen, ich war komplett hyped danach. Ich habe danach unseren kompletten Pin-Up-Docs-Chat voll gespammt damit, wie cool ich diese Studien alle fand. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass da vorne auf der Bühne einfach die Editors des JAMA und New England Journal saßen und dann die AutorInnen ihre Studien vorgestellt haben. Und genau, 2 davon habe ich euch jetzt mitgebracht. Und die anderen 2, es waren insgesamt 6, und weitere 2 Studien werde ich euch dann im Dezember vorstellen. Genau. Die erste Studie, die ich euch heute mitgebracht habe.
Das ist halt cool an großen Kongressen, ne?
Es ist mega cool. Es war so cool. Und ich muss, nein, ich kann auch gerne noch ein bisschen weiter fangirlen. Ich, besonders cool, und diese Studie habe ich leider nicht mitgebracht, weil die für unsere, wie soll ich sagen, mitteleuropäische klinische Praxis leider keine Relevanz hat. Aber eigentlich fand ich die auch sehr cool, war eine Studie aus Subsahara-Afrika, die sich damit beschäftigt hat, ob man Steroide geben soll bei der Pneumonie. Und besonders cool fand ich, dass es einfach eine junge schwarze Frau war, die in dieser sonst rein weißen männlichen Session ihre sehr, sehr, sehr gut gemachte Studie vorgestellt hat. Und es war wirklich so ein absoluter Fangirl-Moment. Es war richtig cool. So, ja, jetzt aber absolut. Zu meiner Studie. Genau, und zwar ist die erste Studie der Andromeda Shock Trial. Der volle Titel lautet Personalized Hemodynamic Resuscitation Targeting Capillary Refill Time in Septic Shock, the Andromeda Shock 2 Randomized Clinical Trial. Erschienen im JAMA im Ende Oktober 2025 von Hernandez et al. Und der Andromeda Shock Workgroup. Tom.
Darf ich da noch, ich muss noch was einwerfen, weil der Andromeda Shock Trial, ich würde sagen, in Johannes und meinem, damals noch wirklich Johannes und meinem ersten oder zweiten Journal Club, eines der ersten Studien waren, die wir überhaupt als Journal Club vorgestellt haben. Also der erste Trial.
Richtig cool.
Und das
dann
war Capillary,
ist es mir umso mehr
Capillary
eine
Refill versus Lactate.
Danke. Torben kennt mein Skript. Torben hat mir meine Frage nämlich vorweggenommen.
Also
ich kenne
die Studie.
Gerade fragen. Ja, ich weiß. Genau. Und die gleiche Arbeitsgruppe hat, weißt du noch, wann das war, zufällig?
Also es muss ja Podcast anfangen, also es muss irgendwann 2019, 2020 gewesen sein. Ah,
2018 ist der veröffentlicht worden, auch im JAMA.
Okay,
und
ja, dann haben wir 2019 vorgestellt, ja.
Ja.
Ja, okay. Aber
genau, und
ja, kann gut sein, Februar 2019 haben wir es wahrscheinlich vorgestellt, würde ich sagen.
Das kommt hin. Genau. Und es ging um die Therapiesteuerung in der frühen Sepsis, wie du gesagt hast, Recap-Zeit verglichen mit Laktat. Und in der Studie konnte damals kein Unterschied hinsichtlich der 28-Tages-Mortalität gefunden werden zwischen den beiden Gruppen. Und auch hinsichtlich aller anderen Endpunkte zeigte sich kein Unterschied. Worum geht es jetzt bei der Andromeda Shock 2 Studie? Die AutorInnen haben ein personalisiertes Protokoll untersucht und mit der Standardbehandlung nach den aktuellen Sepsis-Leitlinien verglichen. Die Hypothese, die sie untersucht haben, war, dass der Algorithmus, also dieses Protokoll, der ein Algorithmus aus Recap-Zeit, Pulse Pressure, also der Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck, dem diastolischen Blutdruck, Fluid Responsiveness und Echo, patientenzentrierte Outcomes bei PatientInnen in den frühen Stadien eines septischen Schocks verbessert. Das war die Hypothese. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben einen multizentrischen RCT gemacht in 86 Intensivstationen in 19 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien zwischen März 2022 und April 2025. Und der letzte Follow-up war im Juli 2025, also sehr, sehr aktuelle Daten. Verglichen haben sie die Standardbehandlung nach den aktuellen Sepsis-Leitlinien nach Maßgabe der behandelnden IntensivmedizinerInnen mit dem Studienprotokoll, das ich euch im Folgenden ganz kurz vorstellen werde und das sich im Folgenden als, wie in der Studie auch, als CRT-PRH. Das steht für Personalized Hemodynamic Resuscitation Protocol Targeting Capillary Refill Time. Aber das ist ein bisschen umständlich, das kann ich jetzt nicht dauernd sagen, deswegen im Folgenden CRT-PRH. Eingeschlossen wurden alle PatientInnen über 18 Jahre mit einem septischen Schock nach der Sepsis-3-Definition und der Einschluss musste innerhalb der ersten 4 Stunden nach Erfüllen der Einschlusskriterien erfolgen. Es gab einige Ausschlusskriterien, zum Beispiel eine geplante Operation in den nächsten 6 Stunden, Schwangerschaft, schweres ARDS und auch eine Leberzirrhose Child B oder Child C. Die PatientInnen wurden dann 1:1 in eine der beiden Gruppen randomisiert. Und weder die ÄrztInnen noch die PatientInnen waren verblindet. Jetzt einmal ganz kurz zu diesem CRT-PRH-Algorithmus, weil das so ein bisschen das Herzstück dieser Studie ist. Dieser Algorithmus wurde von zahlreichen IntensivmedizinerInnen aus verschiedenen Ländern in einem Konsensusprozess entwickelt. Und die Ziele des Algorithmus waren die Normalisierung der Capillary Refill Time als Parameter für die hämodynamische Stabilisierung, eine Identifikation von Mustern der kardiovaskulären Dysfunktion, zum Beispiel persistierende Hypovolemie, Vasoplegie, kardiale Funktion durch einfache Messwerte und ein Bedside-TTE und dann daraus abgeleitete Interventionen. Dann war ein weiteres Ziel die Beurteilung der Fluid Responsiveness vor jeglicher Volumengabe Und dann haben sie in ihrem Algorithmus noch 2 hemodynamische Tests durchgeführt innerhalb der ersten Stunde unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar die probatorische Verwendung eines höheren MAP-Ziels und die probatorische Gabe einer vorher festgelegten niedrigen Dosis von Dobutamin. Es ist ein 2-stufiger Algorithmus. Das funktioniert ganz grob so. Also im Detail müsst ihr euch einfach das Paper angucken. Aber grob zusammengefasst funktioniert das so. Alle PatientInnen, die eine Pulse Pressure kleiner 40 mm Hg haben, starten in der ersten Stufe. Und dann bekommen sie je nach diastolischem Blutdruck und Volume Responsiveness Volumen oder Noradrenalin. Wenn die Pulse Pressure am Anfang über 40 mm Hg ist oder die Maßnahmen aus Stufe 1 nicht ausreichen zur Normalisierung der Capillary Refill Time, dann erfolgt in Stufe 2 zusätzlich ein Bedside-TTE und je nach dessen Ergebnis und der Fluid Responsiveness dann weitere Maßnahmen. Wenn sich darunter die Recap-Zeit weiterhin nicht normalisiert, dann erfolgt entweder eine probatorische Erhöhung des MAPs bei PatientInnen mit bekannter Hypertonie und bei den anderen PatientInnen erfolgte die probatorische Gabe von 5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Dobutamin. Dieser Algorithmus wurde dann in der Interventionsgruppe in den ersten 6 Stunden verfolgt. Und die Outcomes war, also der Primary Outcome war ein hierarchischer kombinierter Endpunkt aus erstens Mortalität aus allen Ursachen, zweitens Tage ohne Organunterstützung innerhalb der ersten 28 Tage und drittens Dauer des Krankenhausaufenthalts. Jetzt ganz kurz zur Statistik. Das habe ich auch nachgelesen, weil mir das so nicht geläufig war. Und zwar haben sie eine sogenannte Win-Ratio durchgeführt. Das ist eine gängige statistische Methode bei hierarchischen kombinierten Endpunkten. Der Sinn von einem hierarchischen kombinierten Endpunkt gegenüber einem, in Anführungsstrichen, normalen kombinierten Endpunkt ist, dass eben der wichtigste Outcome, in diesem Fall die Mortalität, priorisiert wird. Und bei dieser Win-Ratio wird jetzt immer ein Patient der Interventionsgruppe mit einem Patienten der Kontrollgruppe verglichen und dann werden Gewinne ermittelt, basierend auf dem klinisch relevantesten Outcome, in unserem Fall, wie gesagt, die Mortalität. Und das wird dann statistisch ausgewertet. Zu den Ergebnissen: von den 1.467 eingeschlossenen PatientInnen wurden 720 in die CRT-PHR-Gruppe eingeschlossen und 747 PatientInnen in die Gruppe mit der Standardversorgung. Innerhalb der ersten 6 Stunden kam es zu einer signifikant häufigeren Normalisierung der Recap-Zeit mit 85,9% versus 61,7% in der CRT-PHR-Gruppe. Und die PatientInnen in der Interventionsgruppe erhielten signifikant weniger Volumen, mehr Dobutamin und hatten einen niedrigeren ZVD und ein niedrigeres Laktat als die PatientInnen der Kontrollgruppe. Insgesamt erzielte die Interventionsgruppe eine statistisch signifikant bessere Win-Ratio hinsichtlich des Primary Outcome. Allerdings ist diese statistisch signifikant bessere Win-Ratio primär auf die in der Interventionsgruppe signifikant kürzere Organunterstützung zurückzuführen. Die Mortalität war nämlich in beiden Gruppen mit 26,5% versus 26,6% nahezu identisch. Insgesamt kann man also schlussfolgern, dass eine strukturierte, anhand physiologischer Parameter gesteuerte initiale Sepsistherapie zwar die Dauer der notwendigen Organunterstützung verkürzen kann, allerdings ohne einen Effekt auf die Mortalität zu haben. Noch ganz kurz zu den Limitationen der Studie. Auch wenn es ein hierarchischer kombinierter Endpunkt ist, ist es dennoch ein kombinierter Endpunkt. Und Sie versuchen das zu argumentieren in Ihrem Paper, aber ehrlicherweise hat sich mir bis zum Schluss nicht ganz erschlossen, warum Sie das mit dem kombinierten Endpunkt gemacht haben, wenn Sie dann am Schluss trotzdem alle die Faktoren einzeln ausgewertet haben. Außerdem ist es ein bisschen schade, weil wir nicht nur einen kombinierten Endpunkt haben, sondern wir haben halt auch eine kombinierte Intervention, nämlich einen relativ komplexen, mehrstufigen Algorithmus. Und mir ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt, welche dieser Einzelmaßnahmen jetzt vielleicht einen Effekt hatte. Das heißt, das kann man gar nicht mehr aufdröseln, sondern was sie eigentlich gemacht haben, ist, sie haben diesen Algorithmus gegen Standardversorgung getestet. Und der Algorithmus ist grundsätzlich nicht schlecht gemacht und sehr pragmatisch und den könnte man so auf den meisten Intensivstationen sicher auch einsetzen. Aber das Einzige, was wir jetzt aus dieser Studie eigentlich ableiten können, ist, dieser Algorithmus funktioniert nicht, um die Mortalität zu verbessern, verbessert aber die Dauer der Organunterstützung.
Du hast die Kritik, die ich jetzt geäußert hätte, mir schon vorweggenommen, aber sie ist irgendwie so augenfällig. Es ist, die Studie ist zu komplex. Aber das war, was Andromeda Shock 1 ausgemacht hat, nämlich eine pragmatische Studie, Recap-Zeit gegen Laktat, absolut nachvollziehbar, absolut reproduzierbar, hat diese Studie, die sicherlich immer noch ihre hohe Relevanz hat, aber hat diese Studie irgendwie mit kombiniertem Endpunkt, mit kombinierter Intervention, ja, nicht mehr reproduzierbar gemacht. Also.
Ja, ist halt schade, weil der Algorithmus an sich wirklich nicht schlecht ist und ich glaube halt zum Beispiel zu schauen, ob PatientInnen auf Volumen, also Volume Responsive sind, also auf Volumen reagieren oder ob sie vielleicht schon hypervolem sind, bevor wir sie in der Sepsis dann mit 5 Litern Volumen vollschütten und das immer wieder zu evaluieren, das sind alles einzeln klinisch total wichtige Maßnahmen und auch was sie halt auch nicht gemacht haben, war irgendwelches fancy-schmancy hämodynamisches Monitoring, sondern das waren alles Standardparameter. Also an sich ist dieser Algorithmus wirklich gut gemacht. Und ich glaube halt, wenn sie da wirklich eine Überlegenheit hätten zeigen können hinsichtlich der Mortalität, hätten wir wahrscheinlich ab morgen alle diesen Algorithmus verwendet bei unseren Sepsis-PatientInnen. Nur jetzt ist es halt einfach total schwammig und so kann man leider nicht so viel daraus ableiten.
Ja. Ganz einfach
aber,
noch.
Aber dann verstehe ich umso weniger, warum sie den kombinierten Endpunkt genommen hätten, wenn sie mit dem kombinierten Endpunkt dann eben diese Überlegenheit gezeigt hätten. Okay, fair enough. Aber
man muss es vorher definieren. Du kannst den Endpunkt nicht erst am Ende der Studie definieren. Das ist Wissenschaftsschmu.
Ja, aber das ist ja.
Also kannst du ja keine.
Aber wie soll ich. Also, wenn sie so von sich überzeugt sind und das alles einzeln auswerten wollen, dann go for it. Also, weißt du, wie ich meine?
Nee.
Na, wenn ich dein...
Also, sie waren sich scheinbar nicht sicher und haben deswegen lieber den kombinierten Endpunkt gewählt und haben leider da auch keine...
Ja, okay. Ja, okay, so kann man es auch sehen, ja.
Und es ist natürlich auch, wir reden über Sachen, also das muss man jetzt fairerweise sagen, wir kritisieren das jetzt und sind alle drei keine krassen Forscher.
Nee, es ist eine krasse Studie. Also auch allein die Patientenzahl, wie multizentrisch das ist, in wie vielen Ländern. Also es ist eine total gut gemachte Studie, die aber halt ihre Limitationen hat. Und ich glaube, das mit den Limitationen ist halt vor allem auch wichtig zu beleuchten, weil uns die Limitationen ja halt auch immer was über die Übertragbarkeit in unser klinischen Alltag sagen. Und das heißt, Limitation heißt ja nicht, es ist eine schlecht gemachte Studie, sondern Limitation heißt einzig und allein, dass wir halt die Ergebnisse dieser Studie unter Berücksichtigung dieser Limitation bewerten müssen. Und das möchten wir hier tun.
Genau. Absolut. Ich würde meine Studie vorstellen, weil sie in eine ähnliche Kerbe schlägt und sie ist veröffentlicht im New England Journal of Medicine im Oktober 29.
Tom lebt in der Zukunft.
Back to the future. Am 29. Oktober 2025, also durchaus auch noch als zumindest zum Aufnahmezeitpunkt Port of the Press zu bezeichnen. Und der Titel der Studie ist Deferring Arterial
Catheterization?
In critical ill patients with shock. Und es geht darum, brauchen Patienten, die, wo wir von einem Schock ausgehen, schnell eine Arterie oder können wir mit nicht-invasivem Blutdruck auf der Intensivstation auskommen.
Torben, ich muss kurz reingrätschen. Du kommst mir nämlich zuvor. Ja. Das war nämlich auch einer dieser Studien, die da vorgestellt
dann mach
wurden.
Du das.
Nein, ich habe sie ja gar nicht vorbereitet. Ist doch alles gut. Was ich nur sagen will, ist, dass das von all diesen Studien, die da vorgestellt wurden, mit Abstand meine Lieblingsstudie war, weil sie einfach, dieser Typ war ultra sympathisch und dann ist es auch noch eine richtig geile Studie. Ich freue mich drauf.
Finde ich auch. Ich wollte sie auch gar nicht zu lang machen, aber ich finde auch, dass das Design ist super. Es ist eine Open-Label-Studie, pragmatisch. Pragmatisch heißt immer, wir machen alles wie immer, außer die Intervention. Das heißt auch, dass Patienten durchaus unterschiedlich behandelt werden können. Und Multicenter, Parallel Group, und es geht im Endeffekt nur um Nicht-Unterlegenheit. Es geht nicht um Überlegenheit. Wir wollen nur gucken, ist SNP schlechter? Das Ganze haben wir in 9 Krankenhäusern in Frankreich gemacht, 6 Universitätskliniken und 3 General Hospitals, so wird es erstmal genannt. Ich würde jetzt mal von Schwerpunktversorgern ausgehen, ohne dass das hier in der Studie genannt wurde. Das Patientengut. Wir haben erwachsene Patienten, das heißt immer größer 18 Jahren, die auf die Intensivstation gekommen sind, wegen einer, jetzt müssen wir das Ganze, was im Titel steht, so ein bisschen vorsichtig, wegen einem Schock. Wobei der Schock hier nur definiert wurde als Hypotension mit einem systolischen Blutdruck unter 90 mm Hg oder einem mittleren arteriellen Druck unter 65 mm Hg. Andere Schockkriterien, also das Ganze über mindestens 15 Minuten, aber andere Schockkriterien gab es nicht. Ich will das nur so ein bisschen jetzt schon, meine Kritik, dass das natürlich ein sehr weit gefasstes Schockkriterium ist. Wir denken an Dialysepatienten als einfachstes Beispiel, die haben per se schon diese Blutdrücke und sind nicht im Schock. Und mir fallen auch 1, 2 weibliche Patientinnen ein, besonders junge weibliche Patientinnen, die ähnliche Blutdrücke hatten, ohne einen manifesten Schock zu haben. Also das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Genau. Exkludiert wurden Patienten, wo wir ein massives respiratorisches Problem hatten, wo wir eine ECMO-Therapie hatten, wo die arterielle Arterienanlage aus anderen Gründen halt indiziert war. Und Patienten, die initial schon hohe Katecholamindosen, also mehr als 2,5 μ pro Kilo pro Minute NOR hatten, die wurden auch exkludiert. Das heißt, auch die wirklich schwer, schwer Kranken sind raus. Das Ganze wurde
2,5 μ pro Kilo pro Minute?
Ja. Mhm.
Das ist ja volumenwirksam.
Ja.
Crazy.
Also ja, aber die ganz schwer Kranken waren raus.
Es ist schon trotzdem einfach absurd viel.
Ja. Ich stelle mir gerade das rechte Herz vor, was irgendwie einfach nur noch gegen eine Betonwand. Egal, mach weiter.
Ja, ganze 1:1 randomisiert. Frankreich, habe ich schon gesagt. Die haben, egal in welcher Gruppe wurden sie beatmet, egal in welcher Gruppe haben sie NOR gekriegt. Also das wurde alles gleich gemacht. Kontrollgruppe war die Kathetergruppe. Sie haben innerhalb von 4 Stunden arteriellen Katheter gekriegt. Interventionsgruppe war, sie haben erst nach 24 Stunden, wenn sie dann einen arteriellen Katheter gekriegt haben, einen arteriellen Katheter gekriegt. Zu den Ergebnissen. Wir haben 1010 Patientinnen und Patienten, die randomisiert wurden. Davon 504 in der nicht-invasiven Gruppe und 502 in der invasiven Gruppe. Witzigerweise haben nur 14,7% im Verlauf in der nicht-invasiven Gruppe und, erkläre ich gleich, 493% in der invasiven Gruppe einen arteriellen Katheter gekriegt. Jetzt kann man sich fragen, wieso haben in der arteriellen Kathetergruppe nicht alle einen arteriellen Katheter gekriegt? Wenn die sich innerhalb von 24 Stunden den arteriellen Katheter selbst wieder entfernt haben, wurde das nicht gewertet, weil sie nicht keine vollständigen Daten hatten. Also deswegen sind nicht alle in der Gruppe drin. Ich finde aber merkenswert, wie wenige in der nicht-invasiven Gruppe innerhalb nach den ersten 24 Stunden überhaupt einen Katheter gekriegt haben. Also ich hätte da mit viel, viel mehr gerechnet.
Voll.
Genau, dann kommen wir zum Primary Outcome. Das war nämlich Tod innerhalb von 28 Tagen. Und da haben wir 34,3% in der nicht-invasiven Gruppe und 36,9% in der invasiven Gruppe. Das ist, wie jeder, der unsere Studien kennt, nicht signifikant und damit auch nicht zu bewerten. Auch alle Secondary Outcomes, die wir so erhoben haben, waren nicht signifikant. Das heißt, es gab hier drinne keinen Unterschied, ob wir dem Patienten einen arteriellen Katheter gelegt haben oder nicht, zumindest arteriellen Katheter innerhalb der ersten 24 Stunden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also Secondary Outcome, nur um das Ganze noch so ein bisschen, also es war der SOFA-Score in verschiedenen Zeitabständen. Der initiale SOFA-Score war bei allen 10 Punkte, also nee, war in beiden Gruppen 10 Punkte, nicht bei allen, bestimmt nicht. In beiden Gruppen 10 Punkte, also auch die Gruppen waren hier vergleichbar. Und der hat auch nach 7 Tagen und auch nach 28 Tagen nicht von in den beiden Gruppen sich nicht voneinander unterschieden. Das war der wichtigste Secondary Outcome, den ich hier rausgeholt habe. Genau.
Jetzt muss ich nochmal fragen, es ist ja eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Mhm. Kann man dann jetzt also sagen, dass im Studiensetting der nicht-invasive Blutdruck der Arterie nicht unterlegen ist?
Ja.
Korrekt.
Krass.
Also zumindest bei dieser Schockdefinition.
Ja, das muss man, in dem Studiensetting. Das ist ja mit den Ein- und Ausschlusskriterien, aber
und
trotzdem cool.
ECMO-Patienten ist eine, aber alle Patienten, die ein Oxygenierungsproblem haben, auch ausgeschlossen. Also auch, also es
naja,
ist
aber es ist halt sehr pragmatisch gemacht. Also ich meine,
genau.
Wie oft legen wir im Alltag PatientInnen mal so zur Sicherheit, weil sie wahrscheinlich ein bisschen Nor brauchen, eine Arterie, weil sie haben ja Nor laufen und überhaupt. Und ich muss sagen, natürlich mag man die Studien immer besonders gerne, die das bestätigen, was man schon immer sagt. Das hatten wir ja schon mehrfach. Aber es ist schon so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, weil ich führe diese Diskussion regelmäßig, ob ein Patient, der halt so ein paar Gamma-Norlaufen hat, zwingend eine Arterie braucht. Und ich bin der Meinung, nicht unbedingt, wenn es schnell besser wird.
Also ich muss sagen, wir hatten letztens wieder den Fall, da ging es darum, also es war im OP ein anderes Setting, das ist ja hier ein Intensivsetting, da hat der Oberarzt gesagt, nee, wir machen keine Arterie und schließlich und endlich kamen wir dann in den Aufwachraum mit 0,2 μ nur pro Kilo pro Minute. Deswegen hatte ich vor uns bei der Dosierung so nachgefragt und ich muss sagen, ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich habe mich bei der Aufwachraumärztin dreimal entschuldigt, weil ich hätte da gerne eine Arterie gelegt, weil ich finde 0,2 ist jetzt nicht horrend hoch, ne? Aber es ist schon nicht wenig. Aber wenn ich mir jetzt das Studiensetting angucke, klar, intensiv, OP und wie auch immer, aber die haben 2,5 ausgeschlossen und das ist krass.
Das finde ich, also wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich diese Studie gemacht hätte, wovon ich natürlich weit entfernt bin, hätte ich, glaube ich, auch den Grenzwert ein bisschen enger gewählt. Aber das zeigt ja auch einfach, dass das scheinbar auch bei Leuten, die eben richtig hohe Nordosen laufen haben, auch scheinbar funktioniert. Was ich auch sehr cool fand, einfach sehr pragmatisch, war, dass sie ja bei den PatientInnen, die in der nicht-invasiven Blutdruckgruppe waren, die Arterien, wenn die schon vorher eine Arterie hatten, die Arterie einfach knallhart rausgezogen haben.
Ja,
und ich muss
stimmt.
sagen, das hat mich einfach auch sehr unterhalten und es ging wirklich so ein Raunen durch diesen Saal und wir haben darüber dann im Anschluss auch noch diskutiert, als er das vorgestellt hatte und das ist schon auch irgendwie cool und tut einem als Kliniker natürlich aber innerlich schon auch so ein bisschen weh, wenn man da jetzt diese Arterie reingefriemelt hat und dann muss man die wieder rausziehen, weil man jetzt nicht invasiv messen möchte. Aber es ist einfach geil, ich liebe sowas.
Ja, aber die Ergebnisse bestätigen das ja. Also
total,
nicht das Rausziehen von, also nee. Das finde ich ja so ein bisschen, zumindest abseits einer Studie, Körperverletzung, wenn die Körperverletzung schon vollzogen wurde und es zumindest gleichwertig ist und ich Blut darüber abnehmen kann, dann
total.
Ist das wieder Rausziehen. Aber und ich finde, auch da hätte man fragen, muss man es wieder rausziehen oder kann man einfach die Messung blind schalten und das zur Blutentnahme trotzdem nutzen und trotzdem die BGAs nutzen? Also wäre das auch pragmatisch, nur als Diskussion.
Ja, obwohl Sie darauf eingegangen sind, dass Sie das Personal dazu aufgefordert und geschult haben, dass sie bevorzugt, wenn es einen ZVK gab, den ZVK für die Blutentnahmen nutzen sollten und nicht peripher stechen sollten bei den PatientInnen ohne Arterie.
Ja gut, aber für die BGA ist ja schon ein Unterschied, ob ich eine zentralvenöse.
Klar, wenn es um die Oxygenierung geht, aber häufig
ja.
machen wir ja fairerweise.
Die sind Die sind ausgeschlossen, ja.
Genau, aber häufig machen wir ja fairerweise ganz viele BGAs bei Patienten, die zum Beispiel hyponatriem sind oder so.
Ja.
Und das geht ja, ja aus dem ZVK genauso gut.
Ja, und selbst bei der, beim Gasaustausch, das CO2 lässt sich ja sogar auch noch relativ gut beurteilen.
Und
das Einzige, was nicht richtig gut zu beurteilen ist, ist die Oxygenierung. Ja. Ne? Also, das, also zumindest bei der Zentralvenösen. Bei Peripher-Venösen ist noch ein bisschen anders. Ja, aber ich finde auch, und es, ich weiß nicht, ob ich deswegen von meiner Praxis abrücken würde. Ich bin auch eher ein Freund davon, wenn ein Patient auf die Intensiv kommt, dann darf er auch eine Arterie haben. Aber trotzdem relativiert es die Indikation, muss man einfach sagen.
Vielleicht sollte man sich fragen, ob die Arterie jetzt wirklich nur wegen dem Blutdruck gelegt werden soll oder ob wir auch noch eine andere Geschichte haben. Also vielleicht macht es Sinn, seine Indikation für die arterielle Punktion nochmal zu hinterfragen mit den Ergebnissen. Also mache ich das jetzt wirklich nur, um diesen Blutdruck zu haben? Dann muss es ja vielleicht gar nicht unbedingt sein. Oder brauche ich sie vielleicht doch eben noch aus einem anderen Grund und dann wäre es ja auch okay.
Ja. Naja, oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, erstmal überbrückend mal gucken, gerade wenn es wirklich nur so grenzwertig ist, mal gucken, ob es vielleicht ohne geht. Und wenn die Nordosen dann permanent am Steigen sind und wird nicht besser, sondern eher schlechter, dann kann man ja vielleicht dann eben in einem zweiten Schritt nochmal eine Arterie legen.
Genau. Absolut. Also zeigt ja auch, dass nur 14% im Verlauf in der non-invasiven Gruppe überhaupt noch eine Arterie gekriegt haben.
Das ist schon krass, ne?
Das ist cool.
Ja. Ja, also da wurden noch andere Secondary Outcomes, natürlich, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, natürlich haben die mit der Arterie mehr Hämatome gehabt und mehr Schmerzen an der Punktionsstelle. Das wurde alles erfasst, finde ich halt irgendwie.
Das ist ja logisch, ich habe da ja auch reingestochen.
Ja.
Genau.
Sehr gut. Ja, sehr, sehr coole Studie.
Ja.
Ich werde noch meine zweite Studie machen. Und wir bleiben unserem Thema des Journal Clubs treu. Und zwar geht es nochmal um Sepsis. Und es ist eine Studie von Ranazzani et al., die im Oktober 2025 ebenfalls im JAMA erschienen ist. Und es geht um den SOFA-2-Score. Der Titel lautet Development and Validation of the Sequential Organ Failure Assessment, in Klammern SOFA-2-Score. Habt ihr ungefähr eine Idee, wie alt der ursprüngliche SOFA-Score inzwischen ist?
Der, warte.
Zu schätzen?
Habe ich auch schon, habe ich schon gearbeitet. Ich würde sagen ich weiß nicht, wann er veröffentlicht wurde, aber in die Sepsis-Kriterien reingekommen statt des SIRS ist er.
Ach, das ist noch nicht so lange her.
Nee, 2017 oder so?
Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen aus dem Kopf. Mein Gefühl sagt so was Ähnliches. Entwickelt wurde der Sofa, also der ursprüngliche Sofa-Score, Sofa 1, wurde 1996 entwickelt, ist also damit fast so alt wie ich und wurde seither auch nicht mehr aktualisiert. Und da ist genau das Problem. Er ist nämlich an viele unserer modernen Organunterstützungssysteme gar nicht mehr angepasst. Und ein weiteres Problem ist noch, das betrifft uns jetzt weniger, aber ist global gesehen ein Problem, dass einige der Messwerte in zum Beispiel ressourcenschwachen Settings nicht immer verfügbar sind, wie zum Beispiel das PaO2. Das Problem der Organunterstützung ist halt vor allem, dass einfach im SOFA-1-Score überhaupt nicht klar war, wie man die PatientInnen, die zum Beispiel sediert sind, eine chronische Organdysfunktion haben, eine NIF haben, eine ECMO oder eine Dialyse haben, wie man die überhaupt scoren soll in dem alten Score, weil das da einfach gar nicht aufgeführt war, weil es das halt 1996 viele dieser Dinge einfach in der Form noch nicht gab oder sie noch nicht so verbreitet waren. Außerdem wollte man aber in dieser Studiengruppe gerne die Einfachheit und die gute Anwendbarkeit des ursprünglichen SOFA-Scores beibehalten. Und deswegen war das Ziel dieser Studie, einen neuen SOFA-2-Score zu entwickeln, der unsere heutige gängige Praxis besser widerspiegelt, aber eben weiterhin einfach und gut anwendbar ist. Und ich finde nicht nur den neuen Score sehr, sehr spannend, sondern mir war halt vorher auch nicht klar, welcher enorme Aufwand betrieben wird, um solche Scores überhaupt zu entwickeln. Und deswegen habe ich euch diese Studie mitgebracht. Einmal zu den Methoden. Die AutorInnen haben einen 8-stufigen Prozess durchlaufen mit mehrfachen Delphi-Prozessen und einer internen und externen Validierung. Auf die Kohorten der Validierung gehe ich jetzt gleich noch kurz ein. Und in den Stufen 1 bis 5 des Prozesses haben 60 IntensivmedizinerInnen aus zahlreichen unterschiedlichen Ländern einen 2-stufigen Delphi-Prozess durchlaufen, die aktuelle Evidenz gesichtet zu dem Thema und einen Entwurf des neuen SOFA-2-Scores vorgelegt. Dieser enthielt in der ursprünglichen Fassung zusätzlich zu den 6 im SOFA-1-Score erfassten Organsystemen 2 weitere, nämlich gastrointestinal und Immunsystem, die in der ersten Validierungsrunde mitvalidiert wurden. Die Validierung erfolgte an kritisch kranken Erwachsenen, die älter waren als 18 Jahre, die zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31.12.2023 auf Intensivstationen behandelt wurden. Ausgeschlossen wurden PatientInnen mit Wiederaufnahme auf die Intensivstation während desselben Krankenhausaufenthalts, Aufnahme mit fehlenden Daten über den Entlassstatus und Intensivaufnahmen, die nur mit dem Ziel einer Organspende erfolgten. Die Validierung des Scores erfolgte insgesamt an Daten von 1.319 Intensivstationen aus 9 Ländern, Australien, Österreich, Brasilien, Frankreich, Japan, Nepal, Neuseeland und USA. Und das waren insgesamt Daten aus 8 nationalen Intensivregistern und 2 multizentrischen Gesundheitsdatenbanken. Insgesamt sind das also Daten von 3,34 Millionen Intensivaufnahmen. Das sind einfach sehr, 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 sehr viele PatientInnen. Genau.
Beeindruckend, wirklich.
Mega beeindruckend. Genau, die initiale Validierung erfolgte an 4 Kohorten und die externe Validierung erfolgte dann nochmal an 6 anderen Kohorten, einfach um zu prüfen, ob das wirklich auch in allen Settings und auf alle PatientInnen-Kollektive anwendbar ist. Als Endpunkt wurde die Mortalität auf der Intensivstation gewählt, weil diese in allen Registern erfasst war und weil das halt ein klinisch relevanter Endpunkt ist. Dieser Endpunkt wurde für jeden SOFA 1 und SOFA 2 Score sowie für die einzelnen SOFA Score Domänen untersucht und es wurden Area Under the Receiver Operating Curve Kurven und verschiedene logistische Modelle zur Berechnung der Validität der einzelnen Parameter verwendet. Nach der internen Validierung erfolgte eine erneute Delphi-Runde und dann kam die externe Validierung. Zu den Ergebnissen. Im Rahmen der internen Validierung wurden einige Anpassungen am SOFA-Score vorgenommen. Und zwar gab es zum Beispiel neue PaO2 zu FiO2-Grenzwerte, neue Grenzwerte für Bilirubin und so weiter. Und die initial vorgeschlagenen neuen Scores für das gastrointestinale System und das Immunsystem wurden aufgrund fehlender Assoziation mit der Sterblichkeit auf der Intensivstation aus dem neuen Score wieder ausgeschlossen. Also das hat die erste Validierungsrunde gar nicht überlebt. In beiden Validierungsstufen konnte ein signifikanter Anstieg der Sterblichkeit auf der Intensivstation mit jedem Punkt des SOFA-2-Scores gefunden werden. Und insgesamt zeigte der SOFA-2-Score eine leicht bessere Genauigkeit bezüglich der Sterblichkeit auf der Intensivstation als der SOFA-1-Score. Und die longitudinale Performance über die ersten 7 Tage in der Sepsis zeigte sich gleich gut wie beim SOFA-1-Score. Ich möchte jetzt noch ganz kurz was zu den hauptsächlichen Unterschieden, einfach weil das für uns auch klinisch relevant ist, zwischen den beiden Scores sagen. Und zwar war es so, bei der Atmung haben sie die PaO2 zu FiO2 Grenzwerte angepasst. Und zwar wurden die an die aktuelle Definition der Hypoxämie angepasst. Und zusätzlich gibt es auch eine Anleitung, wie man eben NIF und High-Flow-Sauerstofftherapie mit einbeziehen kann. Und es gibt für ressourcenschwache Settings die Möglichkeit, statt der PaO2 auch die SpO2 zu verwenden. Dann hinsichtlich des kardiovaskulären Systems ist es so, dass die aktuellen Vasoaktiva, die wir heute so gängig verwenden, ergänzt wurden und solche, die nicht mehr verwendet werden, zum Beispiel Dopamin, aus dem Score entfernt wurden. Und es gibt exakte Anweisungen und Dosisgrenzwerte der Vasoactiva, die die Klassifizierung der PatientInnen, die eben eine Vasoactiva-Therapie erhalten, in diesen Score vereinfachen. Und es gibt neu die Möglichkeit, PatientInnen mit einer VA-ECMO hier auch korrekt zu scoren. Dann hinsichtlich des renalen, also des renalen Scores, wo hier wurden die Kreatinin-Grenzwerte angepasst und es gibt eine Anleitung, wie man mit einer akut auf chronischen Nierenfunktionsverschlechterung umgehen soll und die Dialyse wurde neu als Parameter für eine schlechte Nierenfunktion in den Score mit eingefügt. Hinsichtlich des zentralen Nervensystems, das fand ich besonders cool, gibt es jetzt neue, genauere Möglichkeiten, intubierte und sedierte PatientInnen zu scoren. Der Score orientiert sich immer noch am GCS, aber man kann zum Beispiel bei einem intubierten Patienten eine GCS von 15 vergeben, wenn der Patient einem einen Daumen hoch zeigen kann. Das finde ich sehr pragmatisch, muss ich sagen, weil manchmal sind ja PatientInnen aus anderen Gründen intubiert und sind aber kognitiv voll da und kriegen dann halt eine deutlich zu schlechte Punktzahl, einfach nur wegen des Tubus. Genau, bei der Leber war es so, dass die Bilirubin-Grenzwerte an aktuelle Daten angepasst wurden und bei der Gerinnung bleiben die Thrombozyten der primäre Parameter, aber es gibt genauere Instruktionen zur Einteilung von zum Beispiel PatientInnen mit einer chronischen Thrombopenie. Insgesamt kann man also sagen, Ziel der AutorInnen war, einen neuen SOFA-Score zu entwickeln, der die aktuelle Praxis der Organunterstützung besser widerspiegelt. Und ich würde sagen, das ist ihnen gelungen. Die Validität ist genauso gut wie die vom alten SOFA-Score. Und es gibt einfach PatientInnen, die wir hier drin deutlich besser abbilden können. Und genau, außerdem zeigte der SOFA-Score hier eben in einer sehr, sehr großen Validierungsstudie eine vergleichbare bis minimal bessere prognostische Performance als der SOFA-1-Score. Und ich würde sagen, nach dieser Validierungsstudie können wir den jetzt eigentlich guten Gewissens verwenden.
Ja. Das Einzige, also ich erstmal finde ich, also ich musste viele Jahre SOFA-Score im Nachtdienst
rechnen?
Machen. Rechnen, weil das halt unsere Aufgabe war. Und dass man sowas wie Dopamin da noch anklicken musste, immer wieder oder zumindest nicht anklicken musste, macht einen ja irgendwann auch aggressiv. Ja. Wenn man denkt, Alter, was tue ich hier eigentlich? Mir war nicht bewusst,
sag
dass von
nur 1996, Torben.
Genau. Aber ist es 1996, als die Freundin weg ist und er sich freut?
Ja. 1996.
Nichtsdestotrotz ist es, also was daran wieder schwierig ist, das Ganze umzustellen, was jetzt seit 1996 eingestellt, das wird halt wieder ein dickes Brett zu bohren.
Ja.
Also wir sind gerade so weit, dass wir das SOFA-Score-Screening und das Q-SOFA-Screening fest drinne haben, dass wir es auch für die Qualitätskriterien brauchen. Und jetzt kommt Gott sei Dank was Neues, aber das ist Knowledge-Translation-Gap auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, aber, das glaube ich
aber
auch.
Aber da kann Digitalisierung, finde ich, halt eine Riesenchance sein. Weil wenn das digitalisiert ist, dann ist das Brett auf einmal ganz, ganz dünn. Dann packst du einfach den neuen Score rein und Ende Gelände. Und das ist natürlich irgendwie Wunschdenken und ich weiß, dass es nicht so einfach geht und ich fühle das sehr, was du sagst, aber ich finde, da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir sagen, SOFA 2 etabliert, alles klar, live geschalten ab, was weiß ich, 1.12. Ihr müsst nichts machen, für euch ändert sich genau nichts. Ihr kriegt einfach nur den aktuellen Score auf Seite 5.
Ja. Ja, stimmt. Absolut recht, Dominik. Guter Punkt. Wenn das alles digital ist und digital läuft, perfekt.
Mir ist klar, dass das nicht die Realität in vielen Krankenhäusern ist und Digitalisierung ist bei uns auch gerade ein großes Thema. Wir führen jetzt ein OP-Management-Programm ein, da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber ich finde, die Digitalisierung hat Nachteile, aber ich beim Knowledge Translation Gap bin ich fest davon überzeugt, dass sie dazu beitragen kann, das deutlich zu verkleinern.
Gut.
Ja, bin immer noch beeindruckt von diesen 3,34 Millionen.
Das ist krass. Und da haben die, also in Anführungsstrichen, nur was aktualisiert, was 30 Jahre alt war. Und was das für eine gigantische Fleißaufgabe gewesen, also mega geil.
Also ich habe keine mehr.
Gut. Das reicht auch. Damit sind wir am Ende unseres Journal Clubs und ich würde jetzt als Codewort in dem Fall einfach gigantisch wählen, weil es einfach so schön auf diese Studie passt.